Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach, heute mit Rodion Pauls. Hallo Rodion, geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut. Hallo Karl.
Hi.
Sehr gut sogar.
Das läuft doch mal, Rodion. Rodion, vielleicht für alle, die dich nicht kennen, ich werde, was wahrscheinlich in Deutschland fast nicht so sein wird, aber ich werde trotzdem ein paar einleitende Worte und dann vielleicht gehen wir mal auf deinen Werdegang ein bisschen ein. Du bist jetzt seit 1995, warst du Cheftrainer, Geschäftsführer Kölner Junghaie, dann warst du auch Trainer in der DNL und dann Sportdirektor Kölner Haie, mal 6 Jahre lang. Und deswegen finde ich, bin ich heute wirklich gespannt, um über solche Themen wie Nachwuchsentwicklung, Trainer sein etc. mit dir zu sprechen. Aber wie kam es eigentlich zustande? Warum bist du Trainer geworden, Rodion? Und dann, warum bist du in diese, nennen wir es mal, Geschäftsführung eingestiegen?
Warum bin ich Trainer geworden? Also nach der Juniorenzeit bei den Kölner Haien, Anfang der 80er, wollte ich zuerst so sehen, ich war nicht gut genug. Also es gab einen, der sehr gut war, das war der Uwe Krupp. Aber ansonsten, bei mir hat es dann nicht gelangt und ich wollte dann ein bisschen semi-professionell in der dritten Liga damals spielen und dann hat aber mein damaliger Trainer und eigentlich auch mein Mentor, also ich sag mal, ohne ihn wäre ich nicht das, was ich dann geworden bin, weil er mir eigentlich die ersten Schritte dann auch erlaubt hat. Er hat gesagt, lass den Quatsch, du studierst Sport an der Sporthochschule, mach direkt mit deinen 20 Jahren, fang direkt an, Trainer zu werden. Alles andere ist eigentlich vertane Zeit. Und ich habe auf Detlef Langemann gehört, bin ich jetzt auch natürlich im Nachhinein sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Ja, und dann habe ich dann während meines Studiums dort in Köln verschiedene Nachwuchsmannschaften trainiert, habe dann auch 88 eine hauptamtliche Stelle bekommen mit 25. Aber das war ein bisschen schwierig, weil man mir gesagt hat, ich muss mich selber finanzieren. Und wenn du 25 Jahre alt bist und selbst wenn du 55 bist, es ist nicht, du schaffst es einfach nicht, dein Gehalt zu refinanzieren. Das habe ich natürlich nicht geschafft. Und dann hat man gesagt, nee, das ist nichts. Und dann habe ich vom Heinz Weisenbach das Angebot, dann nach Füssen zu gehen mit dem Christoph Augsten, damaliger Profispieler, der sehr früh die Laufbahn beendet hat. Der hat dann die erste Mannschaft gemacht und ich habe den kompletten Nachwuchs in Füssen gemacht. Das war dann 89.
Im schönen Bayernlande. Und dann bist du wieder zurückgegangen, oder? Nach 6 Jahre dann. Oder wie lange warst du dann in Füssen?
Ich war von 89 bis 95 in Füssen, habe im letzten Jahr dort in Füssen dann auch die erste Mannschaft trainiert. Das war damals erste Liga Süd, also so wie heute DL2, aber zweigeteilt. Mhm. Und war ich auch noch jung, junger Trainer für eine erste Mannschaft. Waren damals, weiß ich noch, 7 Spieler älter als ich. Und hatte mich dann wieder Detlef Langemann kontaktiert und hat gesagt, komm bitte zurück nach Köln und hat dann mit Miro Sikor, der damals Manager war von den Profis, viele Gespräche geführt und bin dann wieder zurück nach Köln.
Und dann ging es zu den Kölner Junghaien, oder? Das war dann, hat sich genannt, genau. Geschäftsführer Junghaie, oder? Richtig?
Genau, ich war Geschäftsführer, sportlicher Leiter und dann damals, was waren das, 95, ja, Junioren, also okay. U20, also Juniorentrainer. Also eine Mannschaft habe ich trainiert und die anderen Sachen habe ich dann halt koordiniert als Geschäftsführer und sportlicher Leiter von 95, genau.
Und dann warst du 9 Jahre später, ist dann der Schritt zur Profiabteilung gekommen, oder zur GmbH. Dann warst du von 2004 bis 2010 Sportdirektor Kölner Haie.
Genau, genau.
Und wie ist der Schritt? Also war das auch am... Ist das auch organisch gewachsen oder wolltest du das unbedingt? Also war dein Ziel von Anfang an immer zu sagen, ich will unbedingt
dann auch mal... Ich wollte es nicht unbedingt, überhaupt nicht. Das war jetzt nicht mein sehnlichster Wunsch. Ich sehe mich eigentlich auch im Nachwuchs oder sah mich damals auch im Nachwuchs, aber ich hatte gute Gespräche damals mit dem Thomas Aischin, dem Geschäftsführer, und auch mit dem Hans Sach, der Trainer war zu dem damaligen Zeitpunkt in Köln. Und da haben wir gesagt, dass wir das als gutes Team aufbauen und das hat mich dann auch gereizt und deshalb habe ich den Schritt dann auch gemacht, den ich auch nicht bereut habe.
Und dann 2010 bist du wieder zurück zu den Junghaien, bis jetzt, Also relativ lange.
Genau, also ehrlicherweise muss man sagen, ich bin als Sportdirektor dann auch zusammen mit Trainer und Co-Trainer rausgeflogen. Das gehört ja dazu im Profigeschäft, dass das
Klar.
irgendwann mal passiert. Das war auch in Ordnung, das gehört dazu. Aber ich bin halt im Stall geblieben und bin nur drei Büros weiter dann halt wieder zu den Junghaien.
Und jetzt im Nachgang in der Retrospektive malt ja jeder Füller golden, aber trotzdem ist es so, war das auch für dich ein wichtiger Schritt, auch in die Profiabteilung zu gehen? Oder würdest du sagen, ja, das war okay, diese 6 Jahre, aber ich hätte auch bei den Jungheimen bleiben können, also in Anführungszeichen, weißt du, oder hast du da auch wichtige Dinge mitgenommen, die dir jetzt helfen?
Auf jeden Fall nimmt man wichtige Dinge mit. Vor allen Dingen nehme ich auch mit, dass ich so insgesamt, ich sag mal schon, also wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würde ich mich nicht mehr für den Profibereich entscheiden. Weil ich einfach sage, dass im Nachwuchs, ja, wie soll ich das sagen? Es ist nicht ehrlicher, aber im Grunde genommen ist es doch was ehrlicher, wobei das im Nachwuchs ist auch natürlich sehr professionell geworden ist.
Ja.
Aber ich sag mal, der Profibereich, der war super. Aber da sind halt sehr viele Nebenkriegsschauplätze, die man halt auch beachten und können muss, um sich zu behaupten. Und das ist nicht so unbedingt mein Ding. Also ich will halt eigentlich nur authentisch sein und so sein, wie ich bin. Und das kannst du im Profibereich nicht immer machen. Da musst du auch Kompromisse machen. Dann hast du dann Medien, dann hast du ja andere Dinge. Aber ich will's, also ich rede da überhaupt nicht schlecht drüber, nur weil du mich gefragt hast. Ich würde es wieder machen, aber ich sage jetzt, ich habe viel mitgenommen, um jetzt zu wissen, dass ich einmal die Heimat schon im Nachwuchs sehe und da halt denke, dass man mehr bewegen kann am Ende. Ja, was heißt mehr, aber anders was bewegen kann. Und ich halt mit diesem Wissen, was ich in den 6 Jahren hatte, sicherlich dann auch Vorteile hatte, also ich war ja vorher im Nachwuchs und danach wieder im Nachwuchs, das hat mir schon geholfen.
Und jetzt stelle ich eine schwierige emotionale Frage mal trotzdem. Vermisst du das Trainersein? Weil du bist jetzt nicht mehr aktiver Trainer. Du stehst ja nicht dauernd an der Bande. Ist es irgend, oder sagst du, war ich, habe ich gemacht, läuft, ist okay. Und jetzt sind meine Aufgaben sind klar in dieser, ja, Funktionärswelt.
Ja, das Problem war für mich, dass ich ja diese drei Jobs hatte und man kann es ja so sagen, das weiß ja auch jeder im Nachwuchs, durch die zunehmende Professionalisierung, immer mehr Training, immer mehr Anforderungen, war ich schon komplett am Ende mit dieser Dreifachbelastung Geschäftsführer und sportlicher Leiter und U20-Trainer. Also das heißt, das ging nicht mehr. Ich musste mich entscheiden und habe dann auch das dem Vorstand gesagt, dass das nicht mehr geht, sonst kippe ich irgendwann mal um. Und das Problem für mich war nur, dass es so unvollendet war. Wir waren Erster, wollten in die Playoffs gehen in meiner letzten Trainersaison und dann kam halt Corona und dann war das halt so, weißt du, willst noch einmal die Playoffs spielen? Es war klar, das sind meine letzten Playoffs und natürlich hat man sich als Erster noch ausgerechnet, dass man vielleicht dann nochmal einen Titel holt und deshalb ist das so ein bisschen unvollendet. Ja, manchmal ist es schon so, dass man denkt, das wäre schon cool, mit den jungen Menschen nochmal zu arbeiten, aber auf der anderen Seite, dann bin ich dann auch Realist und sage, es geht halt nicht mehr, weil ich jetzt hier andere Funktionen habe und die möchte ich halt so ausfüllen, dass die jetzigen Trainer ja möglichst den Rücken freigehalten bekommen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Also das heißt, am Ende bin ich dann Realist und sage, nee, geht nicht mehr. Manchmal denkt man sicherlich, hey, wenn du jetzt so eine U15 siehst oder sowas, denkst, ah, da könntest du jetzt nochmal, da hast du das und das gesehen, eigentlich müsstest du eigentlich mal, aber da muss man sich auf die Finger kloppen und sagen, nee, wir haben ja da ist ja alles wunderbar versorgt und da brauchst du jetzt nichts machen. Also manchmal überkommt es mich, aber im Grunde genommen bin ich da Realist und sage, nee, ist vorbei, jetzt ist halt einfach vorbei, jetzt müssen die Jüngeren ran.
Dann versuchen wir mal den Bogen zu schließen, Rodion, oder Bogen zu machen, nicht zu schließen. Du bist ja ein Wolf, der schon sehr viel Schnee gesehen hat, haben wir jetzt gerade mitbekommen, im Bereich Nachwuchsentwicklung in Deutschland, im deutschen Eishockey. Wo siehst du denn oder wo ist der Stand aus deiner Sicht? Was hat es in den letzten 20 Jahren denn verändert? Positiv, negativ? Ist es gleich geblieben? Ist es stagniert? Gib mir mal ein paar Eindrücke, bitte.
Ja, also die Eindrücke sind schon ein bisschen nicht zwiegespalten, aber sagen wir, es ist nicht alles rosa-rot. Das wird klar, man muss das jetzt auch alles verkaufen. Das ist auch wichtig, das weiß ich auch, auch den Gesellschaften der DL und DL2. Also insgesamt eine positive Entwicklung, Punkt. Also da sage ich auf jeden Fall. Es hat sich eine Menge getan. Das liegt auch am Fünf-Sterne-Programm. Das liegt auch daran, dass halt mittlerweile schon viele Clubs auch erkennen, dass Nachwuchsarbeit wichtig ist. Also das heißt, wir haben jetzt deutlich mehr Trainer als noch vor 10 Jahren. Das ist sehr gut. Ich meine, betrifft zwar jetzt dich, aber ich sage es trotzdem, die Trainerausbildung ist jetzt deutlich, aus meiner Sicht deutlich besser und strukturierter geworden. Ich sage jetzt nicht, dass die vorher schlecht war, aber es hat jetzt auch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht worden. Und von daher, also haben wir jetzt mehr Trainer. Wir haben immer noch zu wenig, denn wenn man mal sucht, findet man eigentlich keinen.
So ist es.
Vor allen Dingen, wenn man halt so ein gewisses Level vor Augen hat an Trainer, das man gerne haben möchte. Also das ist nach wie vor noch ausbaufähig. Aber ich sag mal, da hat sich was getan und wir haben wir haben mehr Clubs, die dann auch gezwungen wurden oder es auch freiwillig gemacht haben, eben in den Nachwuchs zu investieren. Also ich denke, das sind zwei Hauptaugenmerke. Es wird auch geschaut, dass wir, viele Clubs gucken jetzt auch, dass sie schon im Sommer Eis bekommen, weil Eishockey am Ende ja auch eine Ganzjahressportart sein muss. Man kann nicht nur sieben Monate die Kernsportart trainieren und 5 Monate anders ausweichen. Also das heißt, da hat sich schon eine Menge getan. Wo es ein bisschen stagniert aus meiner Sicht ist halt so der Bereich, wo sollen die Spieler hin? Wie funktioniert das? Also was, ja, der Anschluss in den, ich sag mal, Profi- und semiprofessionellen Bereich, das treibt mich schon ein bisschen um, weil ich denke, wenn wir jetzt sagen, wir haben gute Standorte in Deutschland, und das sage ich jetzt einfach, Punkt. Klar, jeder Standort inklusive Köln kann und muss besser werden, auch keine Frage, aber Status quo ist absolut in Ordnung. Dann würde ich mir schon wünschen, dass da halt jetzt die Profiligen und die Nachwuchsstandorte Hand in Hand arbeiten. Und das sehe ich halt nicht, wenn ich jetzt halt, ich sag jetzt mal, in diesem Anschlussbereich U17, U20 Richtung Männerbereich, wenn ich die ganzen Regeln sehe, die wir dort haben, die jede Liga nach bestem Wissen und Gewissen aufstellt. Aber da vermisse ich das Große und Ganze, sondern sehe da halt, dass jeder für sich denkt, dass er jetzt das Beste macht. Aber wir nicht gemeinsam versuchen zu überlegen, was ist denn das Beste für Nachwuchsspieler in der langfristigen Spielerentwicklung. Ja? Also wo sollte der Spieler, wenn er mit 5 anfängt, wie sollte das funktionieren? Das ist in erster Linie mal Arbeit der Clubs und unterstützt von den Verbänden. Aber irgendwann, wenn die Spieler halt in diesen Anschlussbereich kommen, Richtung Profibereich, da sehe ich halt da sehe ich viele Regeln, aber ich denke, dass die sich teilweise widersprechen. Zum Beispiel Förderlizenz, Doppellizenz, was auch immer für Regeln. Und da würde ich mir wünschen, dass da halt auch die Standorte des Nachwuchses ein bisschen mehr ein Wort haben. Wir haben jetzt, ich glaube, dass da jetzt schon einige Schritte in die richtige Richtung von der Basis gekommen sind. Aber da würde ich mir für die nächsten Jahre wünschen, dass man mehr miteinander kommuniziert und dann halt auch die Standorte, die Spieler letztlich entwickeln, die da mal Profi werden sollen, dass die dann halt auch gehört werden. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch.
Sag mal, Rodion, da hacken wir mal ein, weil das ist ja ein großer Punkt. Also jetzt nennen wir mal diese Anschlussverwendung. Ja, wie planen wir, du hast es jetzt ja so in einem Nebensatz gesagt, wie sollte eigentlich die Karriere von einem Spieler oder von einer Spielerin, auf das kommen wir vielleicht auch noch, eigentlich komplett aussehen? Ja, ich fange an mit 4 Jahren oder 5, was auch immer, wo geht dann die Reise hin? Aber wenn du jetzt sagst, die Ligen, also du meinst wahrscheinlich jetzt spezifisch DL2 Oberliga, korrekt, oder? Diese Senioren-Profiligen. Und warum ist das so aus deiner Sicht? Warum braucht man die Regeln? Weil du hast ja jetzt viele Regeln angesprochen, das ist ja richtig. Warum braucht man die?
Ja, da stelle ich ja in Frage, ob man die braucht. Also ich sag halt, die Ligen sagen, dass sie, die Ligen diskutieren ja auch kontrovers, das weiß ich ja, zumindest in der DL. Ich weiß, es wird halt gesagt, wenn wir die nicht hätten, dann würden keine jungen Spieler spielen. Mhm. Ja, ich akzeptiere das auch. Das ist so. Nichtsdestotrotz sage ich, wir haben, was mich dann zum Beispiel umtreibt, dann hast du jetzt einen U23-Spieler, der hat eigentlich Welpenschutz.
Ja.
Und dann wird der U24-Spieler und dann wird er nicht mehr gebraucht, obwohl er vielleicht besser ist als der neue, kommende U23-Spieler. Das ist die Regel, das ist so, dann hat der U24-Spieler halt Pech gehabt, aber da vermisse ich halt so ein bisschen, ja, was machen wir denn insgesamt mit dem Spielerpool, den wir haben? Das bringt ja nichts, wenn man den 3 Jahre verhätschelt, weil man ihn braucht, unabhängig davon, ob er dann viel spielt, wenig spielt, aber ich meine, es ist einfach nur der Status ist da, der hat den Status Und der Coach braucht den, weil er ansonsten mit einem Spieler weniger spielen muss. Ich verstehe das, warum das gemacht wird. Also es ist nicht so, dass ich es nicht verstehe. Aber ich denke, ja, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssten wir vielleicht über andere Regeln nachdenken, dass man zum Beispiel sagt, das ist utopisch, aber ich sage es trotzdem, weil ich es schon öfter
Ja.
gesagt habe, dass wir halt gar nicht hingehen und sagen, wir haben so und so viele Ausländer sind erlaubt. Denn die Regel wird jetzt gerade auch durch das schnellere Einbürgerungsverfahren durch eingebürgerte Spieler ja aufgeweicht, sondern dass man es umdreht und sagt, wir haben X Spieler, die mindestens 3 Jahre in Deutschland im Nachwuchs ausgebildet worden, müssen am Spielberichtsbogen sein. Ob die dann 37 oder 17 sind, ist erstmal egal, aber das sind halt einfach, ich sage jetzt mal 9,
Ja,
wie
genau,
gesagt, nur eine Zahl, damit man jetzt nicht mit X redet. 9 müssen dieses Kriterium erfüllen. Und ja, sicherlich müsste man dann, wenn ein Spieler aus Schwenningen die ganze Nachwuchskarriere in der Schweiz spielt, weil da das Niveau besser ist, das sind so Sonderfälle, das müssten Juristen dann klären.
oder
Die
Salzburg
würde
ist
ich
ja dann der
natürlich nicht
Klassiker,
als,
oder? Salzburg ist der
ja, die
Klassiker, ne?
müssten dann ja als natürlich nicht unter das Ausländerkontingent fallen, weil sie nicht 3 Jahre in Deutschland ausgebildet worden sind oder die Eisenmengers, die in Schweden ausgebildet worden sind. Aber dann hätten wir eine stabile Zahl an in Deutschland ausgebildeten Spielern und die Ausländerzahl könnte in meinem Fall dann 12 sein. Ja, 9, 9, also kannst du auch 12 reguläre Ausländer einsetzen oder du setzt 6 ein und 6, die den deutschen Pass bekommen haben. Und dann fände ich, und ich habe das auch schon mal dem einen oder anderen gesagt, die fanden das gar nicht so schlecht, aber die haben ja gesagt, wir bauen trotzdem noch die U23-Regel, weil ansonsten spielt einer nur mit 38-Jährigen. Sag ich, ja, verstehe ich, aber dann würde ich entgegnen, aber der Manager macht ja einen schlechten Job, wenn er sich nicht, aber die 38-Jährigen werden ja irgendwo mal aufhören, wenn er sich nicht dann Gedanken macht, wie kann er diese Lücken dann füllen, weil dann nur mit 17-Jährigen dann wiederum aufzutreten, das ist dann schwierig. Klar, und dann hätten wir sicherlich einen größeren Wechsel zwischen DL2 und DL, also dass dann halt ein 25-Jähriger, wenn dann die Plätze frei werden, wird es nicht direkt an einen 17-Jährigen gegeben, sondern an einen 25-Jährigen, der dann halt schon 4, 5 Jahre Erfahrung in der DL2 hat. Aber am Ende wäre es ja egal, also aus meiner Sicht zumindest, weil dann haben die halt alle, also dann hast du das System, das in der DL2 in einer anderen Version dann auch angewandt werden müsste, also diese Regel. Dann, ja, fände ich jetzt persönlich besser als diese ganzen U-Regeln. Ja? Und ich sage mal jetzt ab der DL2, wenn ich jetzt, ich spreche, also ich sage nicht, dass die DL2 was falsch macht oder die Oberligisten was falsch machen, Gottes Willen, das steht mir nicht zu, das meine ich auch nicht. Aber aus Sicht von dem Standort Köln, also aus dem Nachwuchsstandort, sage ich, es werden halt extrem viele Spieler aus dem U20-Bereich rausgeholt. Also jetzt meine ich mit extrem vielen nicht Köln, sondern dann die ganze Liga, die nur rausgeholt werden, weil es diese Regel gibt und nicht rausgeholt werden, weil sie so super talentiert sind, dass das also wirklich der nächste logische Schritt ist, dass die Männer Hockey spielen müssen. Und dann wiederum frage ich mich, okay, wer bildet denn in Deutschland aus? Also wo ist die Liga, die ausgebildet wird? Und da sage ich momentan, konkurrieren in Anführungszeichen vier Ligen darum, dass sie doch ausbilden. Die DL sagt, sie bildet aus, weil sie die U23-Regelung hat. Die DL2 bildet aus, weil sie die U21-Regelung hat. Die Oberligisten sagen, ja, wir bilden aber erst recht aus, weil wir haben nur noch, jetzt weiß ich nicht, wie viele, die U24 sein dürfen auf dem Spielbericht. Der Rest ist dann jung. Und dann haben wir die U20, die natürlich jetzt ein bisschen schwächer geworden ist, definitiv, weil halt Spieler fehlen. Ich sage einfach mal, wenn 30 Spieler in der Liga fehlen oder 40, dann tut das halt weh. Und deshalb ja auch immer die Diskussion, diese aus meiner Sicht unsinnige Diskussion, ob diese Liga eine Zukunft hat. Aber kann man später noch drauf kommen. So, und dass diese vier Ligen konkurrieren und da müsste man eigentlich sagen, Moment, aber ausbilden kann ja nur eine Liga. Oder aus meiner Sicht kann nur eine U20-Liga eine Ausbildungsliga sein. Und die müsste dann natürlich auch geschützt werden, weil ansonsten macht es keinen Sinn. In welcher Form weiß ich nicht, aber ansonsten wird es halt schwierig. Und ich rede jetzt nicht von Spielern, die 10 Minuten oder mehr Eiszeit haben im Profibereich. Die sollen da bitte hin. Also nicht falsch verstehen. Aber es gibt eben auch die Quotenspieler, die nur deshalb eben dort sind, weil es die Regel gibt. Und das habe ich eingangs gesagt. Wir haben aus meiner Sicht sehr viele Regeln und finde, da stagnieren wir. Jeder will das Beste und am Ende kommt es aber nicht zusammen.
Rodion, das ist jetzt hochinteressant, da möchte jetzt ein bisschen verweilen. Vielleicht auch eine provokante Anmerkung dazu, auf die wir vielleicht dann auch später nochmal zurückkommen. Du hast jetzt bewusst gesprochen von, ja, wir haben jetzt vier Ligen, die um Ausbildung konkurrieren, aber bilden wir eigentlich nicht, ist die Ausbildung von der, weiß ich nicht, U7 bis zur U17 nicht genauso relevant oder vielleicht sogar relevanter? Weißt du, auf was ich hinaus will?
Ja, die ist deutlich. Also das, für mich war es immer schwierig, wenn man U20-Trainer ist und dann halt sehr stark eingebunden, die Sichtweise dann auch ganz im Detail in den mittleren und unteren Altersbereich zu bekommen. Und dann kam, ich sag mal, das blöde Corona dazwischen, da hatte ich mich nämlich echt gefreut, jetzt die neue Aufgabe, dass man mal ganz tief da reinsteigen kann. Aber mittlerweile ist ja Corona Gott sei Dank vorbei und jetzt ist mir das dann auch gelungen. Und da gebe ich dir völlig recht. Am Ende des Tages werden die Grundsteine natürlich nicht in der U20 gelegt, um Gottes Willen. Ne? Also mir ging es nur darum, diese Anschlussspieler da mal anzusprechen, was man mit denen macht, weil es da doch auch ein wichtiger Bereich ist, inwieweit die dann auch wirklich gestandene Profis werden und wie man vielleicht die Anzahl der gestandenen Profis in Deutschland erhöhen könnte. Aber ich gebe dir völlig recht, entscheidend. Keine Ahnung, wo das anfängt. Man sagt ja immer die sensiblen Bereiche. Ich weiß von dir, die gibt es jetzt so nicht mehr. Aber ich sage trotzdem, also spätestens ab der U11 muss dann wirklich der Punk abgehen, was die Ausbildung abgeht. Da brauche ich die besten Trainer. Und wenn die Kinder dann 4, 5 Jahre mit genügend Eis, mit Top-Trainern und dann, das ist unser Problem ein bisschen mit einem wirklich fordernden Wettbewerb, dann halt ausgebildet werden, dann haben wir oben in 6, 7 Jahren klar bessere Spieler. Das ist gar nicht die Frage. Also von daher, das Augenmerk liegt jetzt auch zum Beispiel bei uns in Köln nicht nur auf einer U20 oder auf einer U17, sondern auch gerade im unteren Altersbereich, weil das extrem wichtig ist. Also da gebe ich dir völlig recht.
Vielleicht, Rodion, und dann jetzt nochmal, um zurückzukommen, eben auf den Schritt, den du ja eigentlich angespielt hast, nämlich diesen Übergang in den bezahlten Eishockey, nehmen wir es mal so, oder? Dass ich dann reinkomme und zwar dass ich Geld damit verdiene. Wie ist denn dein Standpunkt bezüglich, man soll so früh als möglich im Senioren-Eishockey spielen, um dort dann, nennen wir es Wettkampfhärte, was auch immer man auch hört, Erfahrungen zu sammeln, mit arrivierten Spielern auch gegen im Erwachsenen-Eishockey zu spielen, etc. pp. Diese Argumentationslinie wirst du ja oft hören auch. Wie stehst du da zu dieser Argumentationslinie?
Ja, im Grunde genommen, es gibt ja nicht schwarz oder weiß. Du musst ja abwägen. Also am Ende ist es so, ist ein 17-Jähriger in der Regel oder ein 18-Jähriger in der Regel fertig mit der Ausbildung? Was ist überhaupt Ausbildung? Also Ausbildung ist ja nochmal das Schärfen der Skills, die man bis zu 17 gelernt hat, so nochmal einen Schritt überall drauf zu packen, was die Athletik angeht, also Off-Ice-Bereich. Was und dann halt das aus diesem Athletikbereich, diese Stärke, die ich dann gewonnen habe, nochmal wieder abzubilden auf dem Eis. Aber was das Schlittschuhlaufen angeht, für mich der entscheidende Parameter für jeden Eishockeyspieler, weil sonst, wenn ich nicht von A nach B komme, dann wird es schwierig. Dann habe ich einfach ein Problem. Und ja, aber auch noch die gesamten Skills, dann auch wird ja an vielen Standorten gemacht, die Videoanalyse im Nachwuchsbereich, wo man wirklich mit jedem Spieler beschäftigen kann, ihm auch den Schulabschluss noch zu ermöglichen. Also das heißt, dass er auch wirklich einen dualen Abschluss hat, also einmal die Eishockey-Ausbildung, aber eben auch die Schulausbildung nicht vernachlässigt wird und wir nicht da eine hohe Schulabbrecherquote haben im deutschen Eishockey. Das ist meiner Meinung nach nicht gut in der Außendarstellung. Wenn die alle dann halt ja, vorher aufhören, weil sie eben einen Standort wechseln müssen. Wir machen da auch Fehler, keine Frage, aber ich sage mal, trotzdem ist es schlecht, auch wenn es auch mal uns selber betrifft. So, und wenn man dann abwägt, dann muss man halt sagen, das eine ist jetzt diese komplette Ausbildung, Off-Ice, On-Ice, 6-mal die Woche Eistraining, 6-mal die Woche Athletik und ein Wettbewerb im Jugendniveau, Juniorenniveau. Und auf der anderen Seite habe ich dann Männer-Eishockey. Das ist ein Vorteil, definitiv, wenn ich mit Männern trainiere und mit gegen Männer spiele. Von daher ist dieses Argument, das ist unschlagbar. Das ist immer richtig. Aber inwieweit, wenn ich noch in der Ausbildung bin, werden die anderen Punkte, die ich eingangs gesagt habe, vernachlässigt? Also kann der Standort sechsmal die Woche Eis, also 6, 7 Stunden Eistraining bieten oder 8 Stunden, 6 Stunden Athletik. Wird sich um diesen Spieler gekümmert? Hat man die Zeit, das zu machen? Wird der dort weiter ausgebildet in den Bereichen? Plus bekommt er dann auch eine Spielzeit nicht nur von 2 Minuten, sondern auch wirklich eine adäquate Spielzeit. Also dann sag ich, wenn das so ist, dann ist es besser, Männerhockey zu spielen. Wenn aber der ganze Rest nicht funktioniert und die halt 3-mal die Woche trainieren, wenn halt die älteren Spieler oder die Ausländer das Tempo des Trainings vorgeben und sagen, heute ein bisschen viel, und wenn es keinen Athletiktrainer gibt oder kein qualifiziertes Athletiktraining stattfindet, dann muss man abwägen, was ist jetzt, was wiegt schwerer, das ganze Training oder der Wettkampf. Mhm. So, und ich sage, da müssten wir doch eine Kombination schaffen. Also, dass man halt sagt, der Spieler kann am Standort des Junioren-Eishockeys sein, kann aber trotzdem Männerhockey spielen. Dass man beides verbindet. So, und wenn er sich dann im Männerbereich festspielt und 15 Minuten Eiszeit bekommt, dann sage ich, okay, dann ist er so weit, dass er dann halt auch, dann soll er da spielen. Also dann soll er weg. Dann soll er weg aus dem Nachwuchsbereich. Wenn er aber pendelt und mal bekommt er 5 Minuten, mal bekommt er 7 Minuten, mal bekommt er 12, weil ein paar Verletzte sind, dann sage ich, sollte man eigentlich den Spieler schützen und ihn schon noch am Standort lassen und aber ihm trotzdem die Männerspiele geben. Und nur in Ausnahmen sehe ich das als gut an, wenn die komplett in den Männerbereich wechseln, weil dann halt der Vorteil des Männerhockeys und Männertrainings so groß ist, dass man das andere dann halt vernachlässigen kann. So sehe ich's.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Rodin, ich kann da immer nur so zustimmen, weil das auch meine Sichtweise ist, dass eben da nicht schwarz und weiß gibt, sondern sehr viel grau und oder, dass einfach bestimmte Bedingungen vorhanden sein müssen. Ich bin der Meinung, ich habe es ja im Fußball auch erleben dürfen, dass im Männerfußball zu spielen Sinn macht, aber eben nur unter diesen Aspekten, die du da genannt hast, dass eben dann auch alles andere passt. Ja, ein gutes Beispiel ist ja immer in Österreich Liefering, und da die trainieren genauso viel wie im Nachwuchs, die und etc., vielleicht sogar ein bisschen mehr, und die spielen halt dann am Wochenende gegen Jungs, und das macht, oder gegen Männer in Anführungszeichen, und das macht schon einen Unterschied, also für die Entwicklung etc. Aber eben, es müssen bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. Und jetzt ohne jetzt noch weiter auf die Details einzugehen, weil ich finde, wir haben da jetzt, sind jetzt da schon ein bisschen eingetaucht in diese Materie, und lösen werden wir es jetzt heute nicht, aber ich bin auch der Meinung, dass so ein Vorschlag, den du formuliert hast, dass man über sowas immer nachdenken sollte und nicht immer sagen, das ist jetzt das System, das passt, das ist alles gut, sondern eben schaut, an welchen Stellschrauben man dreht. Und vielleicht jetzt noch ein anderes Statement dazu ist ja auch immer, wie viel Zeit haben und wie viel Zeit geben wir unseren Spielern? Ich finde das immer wieder faszinierend, wie schnell alles immer gehen muss. In anderen Berufen weiß ich, okay, ich investiere 12 Jahre oder 13 Jahre in die Schule, damit ich überhaupt an die Universität gehen darf. Und bei uns muss immer alles relativ schnell gehen, findest du nicht im Sport, dass man ja auch keinen Spieler gar nicht oft die Zeit gibt, sich zu entwickeln. Und zu sagen, der muss jetzt mit 18, 19, das höre ich ja oft, ein fertiger Spieler sein. Erstens würde ich immer in Frage stellen, was ein fertiger Spieler ist. Und das Zweite, ist es wirklich so, muss der mit 19, 20 ein fertiger Spieler sein?
Nein, ich sehe das, also wir kriegen das in Deutschland halt einfach nicht hin. Wir waren jetzt mit der U14 in Schweden mal so ein riesen AAA-Turnier mit 44 Mannschaften. Und da sind halt so viele schwedische Mannschaften, die alle unser Niveau haben. Und wir sind mit unserer U14 jetzt in Deutschland gar nicht so schlecht, behaupte ich mal. Also gut, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da zu den Besseren gehören oder zu den Besten. Und da sind halt gefühlt jede schwedische Mannschaft ist so gut oder besser jetzt wie unsere Mannschaft im U14-Bereich. Das heißt, die haben ja ganz andere Voraussetzungen. Und das sind ja nicht nur die Schweden, das sind ja auch andere Nationen, die diesen Vorteil haben, dass sie einfach mehr Masse haben, die auf einem hohen Niveau schon oder auf einem ziemlich hohen Niveau agiert. Und deshalb ist meine These, dass bei uns die Spiele länger brauchen. Also das heißt, ich würde halt mir wünschen, dass dann halt Spieler, die wirklich auch altersmäßig jetzt aus der U20 raus sind, dass die flächendeckend noch weiter betreut werden, weil meine These ist, wenn das passieren würde, an jedem Standort, vielleicht sogar vom DEB gesteuert, keine Ahnung, das ist immer auch eine Kostenfrage, über Athletiktests, dass man einfach sagt, der Spieler muss mit 20 das schaffen im Athletikbereich oder mit 21 das sind so die Vergleichssachen, glaube ich schon, dass wir mehr Spieler noch bei uns in Deutschland ist der Spieler mit 23, 24, also fertig, was ist fertig, fertig nicht, aber da ist er ein gestandener Spieler und in anderen Ländern geht das halt schneller. So. Und deshalb muss man den Spielern die Zeit geben. Klar, deshalb gibt es auch die U23-Regel. Aber die Frage ist, wird da wirklich zielgerichtet noch weiter mit denen auch so gearbeitet, dass die auch, dass wir sagen können, wir kommen nah an eine 100% Auslastung von dessen, was möglich ist. Also dass man sagt, okay, wir haben eigentlich in den Spieler oder in die Spieler, wenn die in Deutschland 23 Jahre alt sind, haben wir alles investiert, was wir an Wissen und Können haben, um die Spieler so gut zu machen, wie sie sind. Und da behaupte ich, dass wir da noch größere Möglichkeiten hätten, das zu verbessern. Wie das genau geht, das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, das zu erklären. Stimmt. Aber fände ich einen spannenden Punkt, diese Jungs noch weiter so zu steuern, dass sie dann halt wirklich ihr Optimum rausgeholt haben. Jeder hat ein anderes Optimum, aber dass er das Optimum dann halt für sich rausgeholt hat. Und da denke ich, könnten wir uns noch verbessern.
Weil das ist ja auch eine Wahrheit, Rudion, oder die normative Kraft des Faktischen, was wir anerkennen müssen, dass wir einfach weniger Masse an Spieler und Spielerinnen haben und dann eben keinen verlieren oder keine verlieren dürfen. Das ist ja genau. Ein Faktum. Ich glaube, auf das wolltest du jetzt auch hinaus und da bin ich auch bei dir. Wir müssen jetzt keine Lösungen finden, aber mal das Faktum immer wieder festzustellen, finde ich schon wichtig. Ich möchte nur an den Zweigen ein bisschen gehen zu diesem Thema Nachwuchsentwicklung. In deiner Zeit jetzt, dieses Thema Eltern oder auch was ich immer wieder höre, bei jeder Trainerausbildung auch, ja, die neuen, die junge Generation, weniger trainingsaffin etc. pp. Ist das auch irgendwas, was du feststellst?
Ja gut, also nur im Gespräch, ich bin ja jetzt nicht mehr auf dem Eis. Es wird schon gesagt, dass es schwierig ist, dass sie ein bisschen schneller abgelenkt sind, dass man aufpassen muss. Aber es ist nicht so, man soll ja auch nicht immer sagen, früher war alles besser und heute können die nicht mehr aufpassen und heute sind alle doof. Das stimmt ja nicht. Also das ist ja völliger Quatsch. Man muss halt dann als Trainer schlauer sein als die Kinder, sage ich mal. Also sollte man ja auch als Erwachsener. Und die Trainingseinheiten dann so gestalten, dass halt die Kinder eben nicht abgelenkt sind, sondern dass sie halt immer bei der Sache sind. Das heißt, wir brauchen eine hohe Netto-Trainingszeit. Klar müssen wir korrigieren, aber Standzeiten bei einer Stunde Training von einer halben Stunde sind natürlich dann kontraproduktiv. Die Kinder sollen sich bewegen und lieber wird man einmal weniger korrigiert. Aber dafür haben die auch, wenn sie aus der Tür, aus der Halle wieder rausgehen, sagen, boah, das war ganz schön anstrengend, hat ganz schön Spaß gemacht und haben viel, viel gemacht. Da denke ich, da kann man schon was machen. Also ich würde das nicht generalisieren. Das ist eine andere Generation. Jeder, der U17-Trainer sagt, ja, vor 3 Jahren waren die noch so, jetzt sind sie so. In Nuancen stimmt das auch. Also nur als Beispiel der U17-Trainer. Ich meine jetzt nicht unseren, sondern genau, generell. Ja. Aber du musst dich ja, es hilft ja auch nichts. Selbst wenn es komplett so wäre, hilft es ja nichts. Entweder sagst du, okay, wir machen halt nicht mehr die Sportart, weil die Kinder machen es nicht mehr so wie vor 20 Jahren oder man passt sich an. Und ich bin dann für Letzteres, sich anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Ne?
Absolut korrekt. Dann aber, und die Elternkommunikation, hat sich die verändert, auch von eurer Seite oder von deiner Seite, dass du sagst, du machst jetzt mehr Elternabende, intensivere, längere etc. Ist das ein Thema geworden? Also hat sich das verändert?
Nee, ich meine, aber das war ja schon immer so. Also du machst einen Elternabend und dann kommt zum Schluss, gibt es noch Fragen, dann gibt es in der Regel ja nicht wirklich kritische Fragen, also ganz, ganz, ganz selten. So, die sind alle reibungslos, aber natürlich hintenrum über eine WhatsApp-Gruppe, da wird da schon mal was anders dann gemacht. Das war noch nie anders und es wird auch nie anders sein. Ich kann jetzt nur für Köln sprechen. Ich finde die Kommunikation mit den Eltern in Köln, also vielleicht nicht überraschend, aber ich finde es einfach gut. Es macht auch Spaß mit den Eltern. Man darf ja nicht vergessen, jedes Elternteil ist auch ein Sponsor, nämlich Sponsor des Kindes.
Genau. Der größte Sponsor des Kindes, ja.
Ja. Und da muss ich das auch so akzeptieren. Das Einzige, was halt sich wirklich aus meiner Sicht nicht zum Guten geändert hat, aber das kriegst du nicht hin, weil da alle panische Angst haben, sind diese ganzen Tagescamps und Wochenendcamps und dann auch Wochencamps, die Eltern mal noch zusätzlich machen. Also wenn wir jetzt dreimal die Woche trainieren mit der U9, sag ich, ja, das ist okay auf dem Eis, aber eigentlich schon lieber nur zweimal und dafür noch einmal Fußball und einmal Basketball und einmal im Turnverein. Kriegen wir aber nicht hin. Also ist auch akzeptabel, aber dann anstatt dann nach dreimal U9-Training dann wenigstens die vierte Einheit in der Woche mit was anderem zu verwenden, gehen die dann auch das vierte, das fünfte, das sechste Mal morgens vor der Schule in ein Skillcamp. Und du schaffst es nicht, den Eltern zu erklären, das bringt kurzfristigen Erfolg. Klar, logisch, die Kinder werden kurzfristig einen Schub machen, aber langfristig bringt das überhaupt nichts. Das verpufft mit einer gewissen Zeit. Und ja, aber ja, ich frage immer, wie viel Camps der Leon Dreiseitel gemacht hat. Ja, aber das interessiert die Eltern. Also ja, keins wahrscheinlich, aber ja, aber ist egal. Aber meiner macht 100 Camps im Jahr. Da so ein bisschen, da kommen wir an die Eltern nicht ran. Weiß ich aber auch von anderen Vereinen, dass das da ähnlich ist, weil sonst würden ja auch die Leute, die die Camps machen, nicht Geld verdienen können.
Genau.
So, und aber das da muss man halt immer wieder sagen, hey, dann macht wirklich ein vernünftiges Maß, weil ihr tut euren Kindern nichts Gutes, wenn es wirklich zu viel wird. Also ich sage jetzt nicht, dass man nicht in ein Camp gehen kann, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber es geht um die Flut an weiteren Eiseinheiten, die dann teilweise da hinzukommen.
Bin ich auch bei dir, dieses Sola-Dosis-Fazit-Venenum, die Dosis macht das Gift, bin ich auch bei dir. Und dann, was mich auch immer fasziniert, diese gewisse Dissonanz an monetär, weil das ist ja ein monetärer Aufwand. Findest du nicht, Rodion? Ich finde, wenn ich da mit Eltern rede, dann denke ich mir immer, wow, also das kostet ja richtig, richtig Geld. Und dann ist
Das
oft,
kostet richtig.
ja, und wenn dann ein Verein den Jahresbeitrag um 100 € erhöht, dann geht die Welt unter. Und aber in Camps kann ich sie schicken. Das finde ich immer eine gewisse Dissonanz aus meiner Warte heraus, finde ich jetzt persönlich.
Ja, das ist so, aber ich sag mal, das ist ja das Geld der Eltern. Und ja, aber es kann sich auch nicht jeder leisten, ne? Das ist auch die Dissonanz. Also das heißt, es gibt dann auch welche, die können es einfach nicht. Und dann werden natürlich diese Familien dann auch ein bisschen nervös, wenn andere das machen. Also mir hat mein Vater gesagt, dass da Zusatzkosten, ich kann es nicht verifizieren, er hat gesagt, das stimmt so, so zwischen 10.000 und 15.000 Euro bis 10.000, 15.000 Euro pro Kind zustande kommen im Jahr.
Und das ist jetzt nicht so wenig Geld, finde ich jetzt. Ich mache jetzt auch eine provokante These auf. Ich bin auch der Meinung, das sage ich ganz offen, das sage ich bei jeder Trainerausbildung. Ich finde auch, dass Sport viel zu günstig ist in Deutschland. Aus meiner Warte heraus, weil wenn du jetzt, denk nur mal an dich oder an euren Verein, was ihr alles leistet, was eigentlich zur Verfügung gestellt wird und was dann wenn man das in Relation setzt zum Jahresbeitrag, bin ich der Meinung, dass das sehr, sehr günstig ist. Wenn ich dann sehe, was vielleicht eine Stunde Klavierunterricht oder Nachhilfe etc. pp. Kostet, finde ich schon, dass das eigentlich, ich denke schon, dass wir da zu wenig Geschichten erzählen, wie wichtig eigentlich Sport ist, auch für die Entwicklung etc. pp. Und da muss ich sagen, ist das schon aus meiner Warte heraus günstig. Sage ich ganz ehrlich.
Also aus der Warte ist es extrem günstig. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch verhindern, dass es, gut, wir haben gerade gesagt, dass 10.000, 15.000 Euro teilweise da im Raum stehen, aber eben nicht bei allen. Wir wollen ja auch schauen, dass wir nicht ein komplett elitärer Sport werden, sondern auch noch Kindern und damit den Eltern mit einem normalen Geldbeutel die Chance geben, das zu machen. Aber ich gebe dir recht, also für das, was wir jetzt, ich kann jetzt auch nur von Köln reden, aber ich weiß, in anderen Vereinen ist das ja mindestens oder teilweise genauso. Das ist eine Menge, ne? Also 12 Monate komplett Betreuung, meistens auf dem Eis extrem viele Dinge und alles inklusive, also Trainer, Torwarttraining, was auch immer, Athletiktraining, das muss ja alles bezahlt werden. Und von daher, ja, natürlich die Mitgliedsbeiträge decken mittlerweile, ein Bruchteil ist übertrieben, aber nur noch einen geringen Teil des Gesamtetats. Das war natürlich vor 20 Jahren noch anders.
Also das meine ich auch. Also wenn man das in Relation setzt. Und übrigens meinte ich jetzt nicht nur Eishockey, ich finde generell Sport ist sehr günstig, aus meiner Warte heraus, ja. Nochmal, und weil man auch zu wenig, ich sag's nochmal, zu wenig Geschichten erzählen, zu wenig Narrative kreieren, wie relevant Sport ist, auch gesundheitstechnisch etc. Nicht nur, ob er dann irgendwann er oder sie damit Geld verdient mit dieser Sportart, sondern eben auch für die Entwicklung etc. Aber da brauchen wir jetzt, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, deswegen brauchen wir das nicht weiter ausbauen. Jetzt kommt noch ein Strang, Rodion, Thema Frauen-Eishockey. Wie wird denn das von dir gesehen? Auch Einbindung von Mädchen im Nachwuchs etc. Und wenn man vorher schon diese Anschlussverwendung bei Jungs irgendwo kritisch gesehen haben, dann müssen wir es ja bei Mädchen noch viel kritischer sehen, oder?
Also ich bin jetzt im Frauen-Eishockey schon drin, weil wir auch eine Frauenabteilung oder Frauenmannschaften hier in Köln haben. Wir hatten ja auch bis vor 2 Jahren auch eine Frauen-Bundesliga-Mannschaft 2 Jahre lang. Also ich bin schon im Thema drin, aber nicht so im Thema wie jetzt im Nachwuchs. Aber ansonsten sage ich halt, also ich würde das gerne jetzt hier in Köln mehr unterstützen, aber mit einer Eisfläche ist es halt irgendwo, musst du halt sagen, entweder machst dann die U20 nicht mehr oder machst Frauen, also es geht nicht beides. Deshalb kann bei uns in Köln das nur funktionieren, wenn wir mindestens eine zweite Eisfläche haben. Und dann kann man das auch besser aufbauen. Wir haben relativ guten Zulauf von Mädchen. Ich glaube, wir haben mit Laufschule, ich gucke mal gerade auf meine Tafel, U9, U11, U13 haben wir schon so 15 Mädchen bei uns. Und da geht es halt ja einfach dann auch darum, dass die halt genauso gut sein müssen wie die Jungs. Da machen wir jetzt auch keine Unterschiede, sondern einfach sagen, die sollen halt da mitmachen. Die haben ja jetzt auch keinen Nachteil in den Altersklassen von der körperlichen Voraussetzung. Und wenn die gut sind, also wir hatten letztes Jahr auch eine U15 Spielerin, dann ist das überhaupt kein Thema. Also da sind wir komplett wertefrei, sondern sagen einfach, die sollen mitmachen. Und wäre schön, wenn es mehr wären. Und es wäre auch schön, wenn es mal möglich wäre, in Deutschland vielleicht Standorte zu schaffen, wo es auch dann, wo die Mädchen dann halt auch auf dem Internat sein können, wo sie dann auch diese Bedingungen haben, dass sie wirklich top ausgebildet werden und dann aber auch in reinen Mädchenmannschaften spielen. Ich denke, das ist utopisch aktuell, aber ich glaube, dass das schon noch Sinn machen würde, Leistungszentren für Frauen Eishockey in Deutschland zu etablieren. So, ich sag mal, die nächsten 10, 20 Jahre. Das geht ja nicht von heute auf morgen, um halt dann ganz nach oben zu kommen und vielleicht dann eben auch an den Standorten die Bundesligamannschaften sind und dort halt dann auch wirklich professionell gearbeitet wird, wo man auch als Spielerin dann Geld verdienen kann. Wie gesagt, das ist momentan, wird sicherlich schwierig sein und ich bin da auch nicht so im Thema wie jetzt im Nachwuchs, aber das denke ich, das müsste kommen, um Frauen-Eishockey noch auf ein anderes Level zu heben.
Dann nur noch eine Nachfrage, hat sich das in den letzten 20 Jahren verändert? Also kommen mehr Mädchen im Nachwuchs bei euch? Schon, also schon mehr Mädchen, oder würdest du auch sagen?
Ja, also vor 20 Jahren, glaube ich, hatten wir also kein Mädchen. Das war, ja, vielleicht habe ich auch vor 20 Jahren gesagt, bei uns kommen keine Mädchen rein, weiß ich nicht mehr. Also das war vor 20 Jahren war das überhaupt nicht das Thema, dass Mädchen jetzt spielen. Also da hat sich eine Menge getan. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht mehr so, dass man sagt, da ist ja ein Mädchen, das soll gar nicht mehr auffallen. Ne? Also klar, es fällt dann doch auf, weil wenn ich jetzt so diese Nachwuchsspiele schaue und da ist ein Mädchen in Kassel, die halt wirklich sich so top bewegt hat, wo ich dachte, war, die ist ja super, das ist ja die beste Spielerin oder der beste Spieler, aber es war ja dann eine Spielerin. Das fällt dann fällt schon auf, weil wenn es ein Junge wäre, dann würde man sagen, der ist gut, aber so sagt man, oh, das ist ja ein Mädchen. Also es fällt natürlich schon auf, weil es nicht die Masse ist, die dann auf dem Eis bei den Jungs mitspielt, aber es ist aus meiner Sicht jetzt normal.
Ja, okay. Nächste Stufe, Rodion, weil du hattest vorher ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Trainer, wenn man dann jemanden wirklich braucht oder Trainerin, findet man keinen oder keine. Und jetzt da möchte ich mal einhaken, warum denkst du, dass das so ist? Aus deiner Warte raus, weil ich bin da auch d'accord bei dir. Das ist ja immer ein Thema. Wir bilden aus, wir bilden aus, wir bilden aus, aber dann trotzdem, dann gibt es wieder manche, die aufhören, manche gehen den nächsten Schritt, dieses All-In-Gehen, zum sagen, ja, ich mache das jetzt auch wirklich hauptberuflich. Aber erzähl mal aus deiner Warte, weil du suchst ja Trainer immer und immer wieder. Manchmal brauchst du welche, manche hören welche auf, etc. pp. Also, wie ist es aus deiner Warte raus?
Also aus meiner Warte jetzt ganz aktuell, so die letzten 12, 18 Monate habe ich diese Erfahrung gemacht. Ist es so, sage ich mal, dass junge Menschen nicht das Lebensmodell haben, am Wochenende zu arbeiten. So, das sage ich jetzt auch mal provokant. Das heißt, es wird die 4-Tage-Woche in Deutschland diskutiert. Da ist aber der Samstag und Sonntag vermutlich nicht drin in der 4-Tage-Woche, sondern da geht es eher wohl darum, dass der Freitag dann rausfällt und man nur Montag bis Donnerstag arbeitet. Und im Eishockey ist es halt so, die Wochenenden, ich sage jetzt mal ganz drastisch, die sind im Arsch. Ne? Also ich habe das jetzt gemerkt, wo ich aufgehört habe als Trainer. Da hatte ich jetzt kein Vakuum, weil ich ja trotzdem am Wochenende noch bei den Spielen bin, aber zumindest die Auswärtsspiele fallen ja weg. Das war bei mir so in Fleisch und Blut, so dass, ja, das ist ja so, aber es ist ja eigentlich gar nicht so, wenn man jetzt als junger Mensch vor der Wahl steht, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, dass das schon auch ein wichtiger Punkt ist, dass man wirklich als Trainer nicht so ein Familienleben haben kann, wie vielleicht als normaler, also normale Arbeiter gibt es ja nicht, aber ich glaube,
Ja,
alle
ich, ja.
wissen, was ich was ich meine, sondern es ist halt schon, da hast du schon in Anführungszeichen dann auch Entbehrung, wenn es ums Privatleben geht. Und ich habe diese Erfahrung jetzt in einigen Fällen gemacht, weil ich beim einen oder anderen jungen, ich sage jetzt mal, Aushilfstrainer bei uns etwas gesehen habe, wo ich sage, der wäre eigentlich ein Top-Trainer. Da passen viele Dinge zusammen. Klar, ob er es dann wird, weiß man nicht, aber ich habe ja jetzt in Köln eigentlich vielen ganz jungen Trainern immer die Chance gegeben, vom Aushilfstrainer zu wachsen und dann eine hauptamtliche Stelle zu bekommen. Das sind ja bei uns jetzt insgesamt schon jetzt aktuell von den 5 und 3, die das so gemacht haben, erstmal Minijob und dann jetzt hauptamtlich. Und das ist, finde ich, eigentlich auch einen guten Weg, in-house auszubilden. Aber es ist halt schwierig. Also momentan, vor 5 Jahren haben die drei, die jetzt auch hier sind, gesagt, ja, gute Idee, dann steigern wir das Ganze. Beim einen war es dann auch kritisch noch, aber er hat sich dann am Ende dann doch für eine Trainerkarriere entschieden. Aber erst in den letzten 3 Gesprächen war es jeweils bei mir negativ. Jetzt kann das natürlich Zufall sein, aber du hast mich ja gefragt, dann sage ich,
Tendenz, ja.
das ist für meine Begriffe schon ein Punkt, warum viele sagen, weiß ich nicht. Das andere könnte natürlich dann auch noch sein, wie ist die Bezahlung? Das heißt, am Ende, wenn ich studiert habe und gehe in die freie Marktwirtschaft, was kann ich da verdienen? Was kann ich als Eishockey-Trainer verdienen? Und da, glaube ich, müssten wir noch im deutschen Eishockey auch, haben wir auch Nachholbedarf zu sagen, ein Nachwuchstrainer ist genauso wichtig wie ein Profitrainer. Und also natürlich müssen die nicht dasselbe verdienen wie jetzt ein Top-DL-Trainer, das meine ich natürlich nicht, denn die haben ja auch eine deutlich höhere Gefahr, gefeuert zu werden im Profibereich. Also das heißt ja letztlich auch Schmerzensgeld. Das sollte ja im Nachwuchs-Eishockey hoffentlich nie passieren, dass ein Trainer gefeuert wird, wenn er mal ein paar schlechte Resultate einfährt. Hatten wir auch schon in der Vergangenheit, aber das finde ich ganz schlimm. Weil wenn man von einem Trainer überzeugt ist als Verein, dann muss man auch an ihm festhalten, egal was ist. Entweder bin ich überzeugt oder nicht. Und wenn ich nicht überzeugt bin, weil er qualitativ schlecht ist, klar, da muss ich ihn raustun, aber da muss ich ihn nicht während der Saison feuern, sondern einfach am Ende der Saison sagen, jetzt trennen sich die Wege. Aber die Bezahlung, glaube ich, ist auch noch ein Thema. Denn wenn ich, das ist ja eine Fachkraft, die es in Deutschland kaum gibt, hoch ausgebildete Trainer. Und die muss ich auch gut bezahlen. Und klar, wir machen es in Köln auch nicht in allen Bereichen so, wie ich es mir wünsche, weil am Ende das Budget steht und da kann ich auch nicht sagen, ja, es funktioniert nicht. Also, aber ich würde gerne den Trainern schon auch so ein Gehalt zahlen, was ich für angemessen finde. Ne? Und ich weiß halt, dass ich weiß nicht, was man in Schweden verdient, aber in Schweden ist es halt ja auch so, dass es durchaus sein kann, dass mal der Juniorentrainer und der Profitrainer mal die Plätze tauschen. Ne? Also, dass dann halt der Juniorentrainer die Seniorenmannschaft übernimmt und der Seniorentrainer die Juniorenmannschaft. Also, die Denke über die Qualifikation eines Trainers, da ist halt bei uns auch noch, ja, der macht ja, der ist ja Kindertrainer, der ist ja da hinten, der ist ja ganz unten. Aber wenn du jetzt in einer Seniorenmannschaft trainierst und gar nicht mal DL, sondern weiter runter, dann bist du, der ist aber Profitrainer, der ist schlau, der kann alles und der Kindertrainer, der muss noch viel lernen. Und das ist halt, ja, das ist halt auch so ein Punkt, wo wir vielleicht die nächsten Jahre daran arbeiten müssen, dass das Standing noch besser wird. Also es hat sich schon viel getan. Also ich rede jetzt nicht davon, dass das jetzt schlecht ist, aber du hast mich ja gefragt. Also ich denke halt, die Arbeitszeiten eines Trainers plus die Bezahlung ist schon dann ein Punkt, wo man sagt, ja, das hindert manche daran, auch nach einer Ausbildung, Trainerausbildung, das dann auch hauptamtlich zu machen.
Auch das kann ich nur unterstreichen, auch aus meinen Erfahrungen in der Trainerausbildung, wenn du mit den Trainern und Trainerinnen sprichst, dass sie auch oft gar nicht, lustigerweise, gar nicht so im Klaren sind, was das dann auch schlussendlich dann langfristig auch bedeutet. Es ist ja komplett, sind wir uns ehrlich, Rodi, und du hast es ja gut beschrieben, wir sind ja komplett azyklisch unterwegs. Wenn wir Freunde haben und sagen, hey, treffen uns am Sonntag, muss man sagen, nein, Sonntag arbeite ich. Und dann, wenn du dann sagst, ja, wir könnten auch vielleicht Montag was machen, wird der sagen, leider, da arbeite ich. Und dann bleibst du in deiner kleinen Blase drin und außerhalb ist es echt schwer. Das ist nichts jammern, sondern das ist einfach nur eine Tatsachenfeststellung. Und das ist ein großes Thema, finde ich auch. Dann monetär. Ich bin auch der Meinung, dass man diese auch im Nachwuchs, dass man sagt, dass der U20-Trainer automatisch mehr verdienen muss wie der U15- oder U13-Trainer. Ich möchte nicht, dass alle weniger verdienen, sondern alle mehr. Oder weißt du, das finde ich auch immer ein bisschen seltsam. Warum ist es per se, muss der U20-Trainer mehr verdienen wie der U13-Trainer, wie es in manchen Organisationen ist? Das ist mir, muss man mir mal klar machen, warum das wirklich, weil beides ist elementar, beides ist wichtig, keine Frage. Aber da gibt's noch viele Dinge. Aber ich glaube auch diese, was du jetzt angesprochen hast, diese Entbehrungen auf sich zu nehmen, ist ein Punkt, ganz klar. Dann, Rodion, geh mal in einen Punkt, den ich unbedingt noch mit dir heute abhandeln möchte, und zwar ist das Thema, wie ich es jetzt nennen würde, Vereinsentwicklung. Ich habe dir ja im Vorgespräch schon kurz gesagt, und das jetzt ohne Honig ums Maul schmieren zu wollen, sondern finde ich auch einfach nur eine Tatsachenbeschreibung, dass diese Kölner Junghaie schon einen gewissen Nimbus haben. Ja, den hat man sich aufgebaut. Auch du maßgeblich, dass man so einen Mythos aufbaut um diesen Verein. Und das ist ja gut. Aber wie macht man das? Was ist deiner Meinung nach, was ist wirklich wichtig, um für einen Verein, um erfolgreich zu sein? Und jetzt nicht sportlich nur erfolgreich, sondern einfach, ja, doch schon sportlich erfolgreich. Aber eben auch, dass man Spieler bekommt, Spieler hält, etc. pp. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Fangen wir mal an, Rodion.
Ja, also im Grunde genommen ist es eine interessante Geschichte, wenn man 10 Jahre zurückgeht, weil wir sind im Jahr 2012 mit fast allen Mannschaften abgestiegen, inklusive, ich weiß nicht, ob es damals U19 war oder ist ja auch egal, also mit der Junioren, also DNL-Mannschaft sind wir abgestiegen. Wir haben Relegation gespielt damals mit den Schülern gegen Kassel. Da wären wir fast gescheitert, weil wir bei 100-3 Torschüssen der Mirko Pankowski da alles gefangen hat. Da wären wir auch noch abgestiegen. Wir sind mit den Kleinschülern abgestiegen. Also wir waren eigentlich mit allen Mannschaften weg vom Fenster. Das war 2012. Das waren die Auswirkungen des Fastkonkurses oder der Fastinsolvenz der GmbH. Das heißt, war keine Kohle da, null. Das war auch der Zeitpunkt, wo damals die Tiffels-Brüder, Dreiseitel, Oliver Mebus, Marvin Küpper, Hannibal Weizmann, wo die dann auch alle gegangen sind, völlig zu Recht, weil bei uns war halt nicht viel los. Und wir hatten dann das Glück, dass wir dann die Klassen halten konnten bis auf die DNL. Da haben wir dann mit viel Anstrengung, auch dank der Hilfe der GmbH, die da halt einen kleinen Extratopf aufgemacht hat, dann halt direkt den Wiederaufstieg geschafft. Und dann, denke ich, haben wir schon erstmal gesagt, dass wir unser System überdenken, grundsätzlich. Ich sag mal einfach, wir haben damals angefangen, was jetzt heute gang und gäbe ist, die technische Entwicklung ganz klar vor allem anderen zu setzen, also erstmal sportlich, erstmal gesagt, okay, wir machen ein komplett anderes System, und dafür brauchst du ja die richtigen Trainer, die dann auch das wirklich vom Inneren mitgehen, und das, denke ich, das haben wir dann in den folgenden Jahren geschafft, und damit wird man ja auch interessant für Spieler, die nicht in Köln ausgebildet werden, die dann sagen, okay, das finden wir gut, das ist eine gute Sache. Mittlerweile ist das ja in vielen Standorten so, aber ich rede ja jetzt von unserem Standort, wie das sich so entwickelt hat. Ja, und für mich gibt's jetzt eigentlich nur aktuell den Punkt, dass ich versuche, das sagt natürlich jeder Verantwortliche von sich, aber dass wir die besten Trainer haben im Nachwuchs. Und das sage ich vielleicht sogar noch mit mehr Überzeugung oder mit der größten Überzeugung aller sportlich Verantwortlichen, dass wir das haben. Und dann ist für mich dann läuft das auch. Also wenn du gutes Personal hast, wenn du gut kommunizierst als Verein, wenn du einen Vorstand hast, der das auch mitgeht, wo dann halt keiner im Vorstand, und das haben wir seit 20 Jahren nicht bei uns in Köln, also das hätte ich vielleicht sogar noch zu Beginn sagen können oder müssen, dass da keiner im Vorstand der Meinung ist, er muss jetzt mal reinreden, obwohl er keine Ahnung hat, weil das wäre für mich jetzt, glaube ich, ganz, ganz schwierig gewesen, wenn ich wieder besseren Wissens, weil es der Vorstand mir vorschreibt, Dinge hätte machen müssen, die ich nicht gut für gut befunden hätte. Das war in Köln nie so, also das ist auch wichtig, das spricht, du kannst in Ruhe als sportlich Verantwortlicher auch arbeiten, kannst auch Rückschläge einstecken, ohne dass direkt einer kommt. Natürlich wird es hinterfragt, das ist ja auch absolut legitim, aber es wird dann nicht jedes Jahr wieder was geändert, weil jetzt dann doch wieder das oder das ist. Also das heißt, du kannst langfristig in Ruhe arbeiten, kannst gutes Personal, sprich gute Trainer, entweder in-house ausbilden, habe ich ja eben gesagt, haben wir ja auch in Köln gemacht, oder dann auch von außerhalb holen. Und dann hast du ein gewisses Niveau und dann bist du eben interessant dann auch für Kinder oder Jugendliche oder Eltern aus anderen Standorten, die sagen, hey, da wird gut ausgebildet, das ist gut. Und das ist momentan unser Stand, obwohl wir jetzt von der Infrastruktur deutschlandweit sicherlich eher im hinteren Tabellendrittel zu sehen sind. Sprich, nur eine Eisfläche, nur fünf Kabinen und wir teilen uns das dann ja auch noch mit den drei Frauenmannschaften. Also das ist jetzt von der Infrastruktur, hatte ich ja gesagt, das ist nicht gut, aber du kannst es kompensieren, weil für mich zuvorderst wichtig sind die Trainer. Also wenn die gut sind und wenn wir da von unten bis oben gut arbeiten können und den Stand aus meiner Sicht haben wir jetzt schon seit längerem und so mit dem Vorstand, mit einer guten Zusammenarbeit auch, die ist deutlich besser geworden mit der GmbH. Das war mal nicht gut, muss ich auch ganz klar sagen, aber das ist momentan sehr gut. Das ist ja auch wichtig, dass ich sage immer, wir sind das Kind und die GmbH ist der Vater. Wenn der Vater dann auch sagt, das ist gut, was du machst, Kind, das passt, glaube ich, dann ist es so dieser Dreiklang Vorstand, GmbH von oben drüber und dann halt ich als sportlich Verantwortlicher mit einem guten Trainerstab, dass wir da ordentliche Arbeit machen. Wenngleich wir, das sage ich auch, nirgendwo jetzt zufrieden sind, weil wenn man zufrieden ist, dann brauche ich dir nicht sagen, dann das funktioniert auch nicht. Man muss ja immer gucken, was können wir noch besser machen. Das versuchen wir auch. Ob uns das in der Zukunft gelingt, weiß ich nicht, aber das ist jetzt der Stand. Was haben wir jetzt? April 24.
Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, weil das finde ich hochwichtig jetzt. Weil du hast jetzt vorher in einem Nebensatz gesagt, also infrastrukturell gibt es sicher Vereine, die besser aufgestellt sind, haben mehr Eisflächen etc. pp. Aber aus deiner Warte ist es einfach die handelnden Personen, richtig? Die Trainer. Die und Trainer und Trainerinnen, die das Ganze einfach wuppen, in Anführungszeichen.
Genau, die das wuppen. Und die dann auch Fehler machen dürfen, das ist dann wiederum auch meine Sache, dass man halt also ich lasse auch die Trainer arbeiten. Klar, wir haben unseren Sportleitfaden, aber das ist ja schon klar, wenn du weißt ja schon, wie der Trainer ist. Also das heißt, dann ist der Sportleitfaden eigentlich gar nicht so wichtig, weil der Trainer ist ja der Wichtige und du weißt, der macht das so. Und wenn er halt Punkt 4 anders macht, als da drin steht, dann ist mir das komplett wurscht, weil dann vertraue ich ihm ja, dass er sagt, nee, das ist jetzt so, wie ich das mache, aber besser als der Punkt 4 im Sportleitfaden. Und das ist halt so jetzt, dass wie ich jetzt arbeite, dass ich sage, das Personal, das hat das hundertprozentige Vertrauen, die Trainer. Und wenn es mal nicht läuft, dann reden wir halt drüber. Fertig.
Wobei, Rodion, über diesen Sportleitfaden, auf den wollte ich noch kommen, weil du hast das jetzt auch ganz nonchalant so gesagt, ja, dann macht halt vielleicht Punkt 4 nicht. Aber was ja der Kreis ist oder der Kausalzusammenhang, du holst dir ja Trainer, weil sie aus deiner Warte raus diese Dinge, die du im Sportleitfaden ja hast, erfüllt. Also braucht man, weil das glaube ich schon, dass eine gewisse Identität muss schon vorhanden sein im Verein. Und das glaube ich halt zum Beispiel ganz fest, dass ich eine klare Idee haben muss, wie ich Eishockey sehe, wie ich spielen sein möchte, welche Werte ich habe. Nein?
Genau, also das ist klar. Also ich sage, dass die Trainer, die wir haben, diesen Sportleitfaden, diese Idee, diese Philosophie, dass die die haben sie in sich schon und dann kann man natürlich schon mal, um nochmal auf Punkt 4 zu kommen, da auch mal experimentieren und sagen, ja, mach ich jetzt mal ein bisschen anders, weil das am Ende ist es ja auch so, wenn mir ein Trainer sagt, ich finde, das ist so noch besser, dann sage ich ja nicht, nee, weil es steht da anders drin, sondern sage ich, ne, super. Und dieser Sportleitfaden, das ist ja jetzt ein starr, das ist Papier, das bewegt sich nicht, aber wir bewegen uns ja natürlich. Also das heißt, am Ende stellen wir immer Dinge fest, auch in den Trainersitzungen, dass wir sagen, okay, wir haben das Problem, auch mannschaftsübergreifend, also wie können wir das lösen? Ja, das heißt, um es jetzt mal zu sagen, ich bin der Meinung, dass wir überproportional viel Skill gemacht haben, Scheibenführung, Scheibe abdecken und wir jetzt gesagt haben, dass wir ein bisschen weniger machen, weil wir da eigentlich im Vergleich zum Schlittschuhlaufen und zum Passen zu gut sind, sprich im Schlittschuhlaufen und im Passen zu schlecht, also um es mal drastisch zu formulieren. Ja. Das heißt, lieber mit die Prozentzahlen von der Scheibenführung wegnehmen und dafür ins Schlittschuhlaufen und ins Passen investieren. Ja, um da halt dann wieder zu sagen, wie, was passiert nach 3 Monaten, ist das jetzt besser geworden oder ist das nicht besser geworden? Und am Ende ist, das lebt also immer. Das, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Leitfaden und da muss man diskutieren. Und da bin ich auch immer gespannt, wenn dann andere Meinungen kommen von den Trainern. Denn nur wenn man die dann sich auch wieder anhört, dann kann man ja insgesamt dann auch besser werden. Ne? Also das heißt, wichtig ist auch noch, wenn man ein gutes Personal hat, dass man diskutiert. Und das wird bei uns, sage ich eigentlich mal, sehr gut gemacht. Also das ist, wir sind kein Diskutierclub, aber es wird schon viel diskutiert.
Und jetzt auch, das ist vielleicht schwierig, weil du ein bisschen da über dich reden musst, aber dieser designierte Nachwuchsleiter, der auch mit gewissen Kompetenzen und ich sage auch Macht, und ich finde auch Macht nicht negativ belegt, sondern mit einer gewissen Macht, positiv Gestaltungsmacht, so wie ich das nennen möchte, ausgestattet ist, weil ich finde, das ist auch sehr wichtig aus meiner Warte. Vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen, weil es gibt, ich finde, ich viele Vereine, da gibt es dann auch einen designierten Nachwuchsleiter, der muss dann nur 3 Mannschaften betreuen, was ich utopisch finde, ja, weil wie soll er dann noch das große Ganze sehen in einem Club? Wie ist denn da deine Meinung dazu? Zum Nachwuchsleiter, der auch wirklich ein Nachwuchsleiter ist und nicht nur auf dem Papier?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich sage, das ist eigentlich in einer großen Organisation, ob wir jetzt groß sind oder nicht, das ist mir jetzt egal. Aber ich sage mal, in einer großen Organisation denke ich, ist es egal, in welcher Sportart, brauchst du ja jemanden, der den Hut auf hat, der das auch alles beurteilen kann und nicht halt im Tagesgeschäft verstrickt ist in einzelnen Abteilungen und gar nicht mehr das Große und Ganze sehen kann vom Zeitfaktor her. Das ist suboptimal, sondern du brauchst einen, der das alles übersehen kann, der auch in der Lage ist, mit anderen Vereinen zu diskutieren. Also der Austausch mit anderen Vereinen, den finde ich ja auch sehr wichtig. Wie machen die das? Und ja, wie machen es andere Länder? Das kriegt man dann auch wieder transportiert, wenn man halt die Trainer, die jetzt in Schweden oder Tschechien waren, sagen, da läuft das so ab, da läuft das so ab. Dann nimmt man ja auch wieder was mit und dann kann man das natürlich leichter dann auch in den eigenen Verein transportieren. Wenn man halt, ich sag mal in Anführungszeichen, komplett den Überblick hat und sagen kann, okay, wir bewegen uns in Köln in dem System, also das ist völlig utopisch, sowas 1:1 zu übernehmen, aber was können wir rausnehmen, um vielleicht von diesem Verein was zu lernen und es bei uns dann zu implementieren, also dass wir einfach sagen, okay, also ganz schlimm finde ich, was kopieren, weil das funktioniert überhaupt nicht, denn die Begebenheiten sind überall anders, also deshalb sage ich auch immer, meinen Trainern, das war jetzt kurz mal ein Wechsel, aber weil es zum Kopieren passt, mir bringt es nichts, wenn du vom DEB Leitfaden, von dem, ich komme jetzt nicht aufs Wort, aber von der
RTK,
Trainer,
Rahmentrainingskonzeption, ja.
ja, danke, wenn du da jetzt meinst, du suchst die 100 besten Übungen raus und die machst du, aber du weißt gar nicht, warum du die machst, du
Korrekt.
hast die jetzt einfach nur kopiert und du sagst, jetzt habe ich 10 gemacht und nächstes Mal mache ich nochmal 10, jetzt bin ich ein guter Trainer. Das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Ich muss ja wissen, ich muss immer
Warum?
wissen, warum, was für ein Sinn und was für ein Zweck, was mache ich gerade. Also das heißt, es muss andersrum sein. Ich muss erstmal wissen, was will ich und dann muss ich danach überlegen, was sind meine Tools, die ich dafür gebrauchen kann. Und jetzt eine Stufe oder 2 Stufen höher, ist es ja jetzt beim Nachwuchsleiter oder beim sportlichen Leiter nicht anders. Ich muss ja zuerst mal wissen, wer sind wir, was haben
Genau, wer sind
wir,
wir?
was haben wir für Infrastruktur, was haben wir für Personal, was haben wir für Spieler, wie ist der Vorstand, wie ist die GmbH. Also wenn man das alles hat, was ich eben gesagt habe, dann muss ich danach urteilen, was ist das Beste. Das versuche ich dann anzustreben, das Beste. Und das gelingt ja meistens auch nicht 1:1. Das ist ja nur das Anstreben und das Wollen. Aber dass man halt immer versucht zu wissen, was ist denn überhaupt das Beste? Also was wollen wir denn überhaupt? Und nicht einfach sagen, ja, die machen das so, da machen wir das auch mal so. Es geht meiner Meinung nach nicht.
Perfekt, ich glaube auch immer, das ist ein großes Thema. Perfekt geht nie, aber in dem Moment optimal. Danach sollte man immer streben, weil perfekt wird immer schwer sein. Rudi, und dann würde ich dich die letzte Frage, die schwierigste Frage, aber die schwierigste Frage kommt immer zum Schluss. Wenn du dir was wünschen könntest für die Zukunft im Eishockey, was wäre das denn? Du bist jetzt omnipotent, Rudi, und du hast der mit dem ganz, ganz alle Macht.
Wenn ich alle Macht hätte, das heißt aufs deutsche Eishockey bezogen oder aufs Kölner Eishockey?
Mach mal das große Kreuz, mach mal deutsches Eishockey. Mach mal das große Kreuz, Rudi.
Ja, das große Kreuz, das haben wir aber auch, denke ich mal, vor 30 Minuten mal schon mal angerissen. Das wäre im Grunde genommen dass alle handelnden Organe, DEB, DL, DL2 Oberliga ist zwar DEB, aber nehme ich nochmal einzeln Nachwuchsstandorte, dass die alle ein Bestreben nach dem Perfekten, hast du gerade gesagt, gibt's nicht, aber dass man nach dem Perfekten strebt, um das Optimale für Nachwuchsspieler, für junge Spieler rauszuholen, so dass schon der Sechsjährige weiß, wenn er anfängt, okay, das ist das Streben nach dem Optimum. Wenn ich diese Nachwuchskarriere erfolgreich beende, dann habe ich eigentlich optimal da auch in dem Bereich das so. Das wäre so, glaube ich, das ist so das, was ich mir am meisten wünschen würde. Gibt's natürlich auch noch andere Dinge, aber das ist so, was mich so ein bisschen umtreibt, weil ich denke, dass wir da großes Potenzial haben.
Okay, dann ist dein Wunsch, dass wir alle am selben Strang und in dieselbe Richtung ziehen, nicht nur am selben Strang. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Rodion. Danke, danke für deine Zeit. Ganz großes Kino. Bleib unbesiegbar und danke, Rodion.
Ich danke auch. Alles klar, Karl. Ciao.